Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Jesus sagt im Wochenspruch, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Es ist möglich, verloren zu sein. Und es ist eine Realität, verloren zu sein. Jesus sagt, und das ist seine Interpretation, seine Definition davon, ein Leben ohne Gott ist verloren. Gott zu vergessen, heißt das Eigentliche im Leben zu vergessen, sagt er. Manchmal haben wir schon vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Und um uns herum gibt es nicht wenige Menschen, die wissen gar nichts davon. Nichts von der Bibel, nichts von unseren Festen. Für sie ist der 31. Oktober selbstverständlich Halloween und nicht Reformationstag. Zu Anne hat mal jemand hier in der Stadt gesagt, Frau Wachter, machen Sie eigentlich zu Ostern auch was in der Kirche? Haben wir mal erfunden, Ostern. Und zu einem Freund, der auch Pastor ist, hat eine Friseurin mal gesagt, Herr Pastor, jetzt habe ich es rausgekriegt, das hat gar nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun, Weihnachten. Da geht es ja um den Sohn. Da ist ja der Sohn vom Weihnachtsmann geboren. Sind umgeben von Menschen, die das Gebet, was eigentlich von dem man denkt, das kennt jeder, die das nicht kennen. Kein einziges Lied kennen sie. Wenn Sie Genesis hören, denken Sie an Phil Collins. Bei Vater Abraham fällt Ihnen nichts weiter als blaue Schlümpfe ein. Und wenn Sie Himmel hören, haben Sie Assoziationen mit Star Wars. Und bei Baptisten fällt Ihnen die Kölner Rockgruppe Bab ein, meiner Generation noch bekannt. So wunderbare Wörter wie Gnade oder Barmherzigkeit oder Gunst oder Huld oder das ist ganz vergessen. Keiner verbindet was damit. Aber dann gibt es auch die Treuen, so eine Art Kontrastgesellschaft in unserer Gesellschaft. Egal, was die anderen sagen, egal, wie die anderen gucken, egal, wie die anderen die Nase rümpfen, sie fragen nach Gott, sie beten ihn an, sie ehren ihn. Ganz gleich, ob die anderen nichts weiter im Sinn haben, als Geld zu scheffeln, ob andere lügen und betrügen, sie folgen ihrem Herrn. Sie tun was, sie engagieren sich, sie lesen die Schrift, sie beten. Und dann kommt Jesus an in dieser Gesellschaft. Und wo findet man ihn? Kapitel 15, Lukas-Evangelium. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Ihr Lieben, ihr merkt, was ich vorhatte. Diese Gesellschaft damals ist nicht anders als unsere. Es gibt in der damaligen Gesellschaft genauso viele Menschen, die nicht mit Gott in Kontakt sind wie bei uns heute. Vielleicht nicht genauso viele, vielleicht war es anders, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das schon damals so. Und da gibt es die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind in unseren Ohren, haben die immer so was Negatives, sind die gar nicht. Das sind ja ganz ehrbare Leute. Das sind Leute, die wirklich nach Gott fragen. Leute, die sich das auch was kosten lassen, die sagen, wir behalten auch nicht alles, was wir verdienen für uns, sondern wir geben 10% ab von dem, was wir haben. Und wir fasten, um auch Gott zu zeigen, dass wir ihn lieben und dass wir das ernst nehmen, das Leben mit ihm. Und dann lesen sie in der Schrift und sie kennen sich alles, kennen sich super aus und die geben sich nicht mit allen möglichen anderen Leuten ab. Denn man stellt sich nicht dahin, wo man versucht wird und so weiter. Ehrliche Leute sind das. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt's diese ganzen Halunken, die Zöllner und die Huren und die Sünder. Die Zöllner, das waren ganz besonders schlimme, die haben einerseits die anderen betrogen, ihre eigenen Landsleute und haben auch noch mit den Römern gemeinsame Sache gemacht. Und jetzt kommt Jesus, dieser Rabbi, der vom Reich Gottes spricht, davon, dass Gott auf die Welt kommt und sie in Ordnung bringt. Und dann sitzt dieser Rabbi nicht bei ihnen am Tisch, sondern der sitzt bei denen da, bei denen, die Halloween feiern, bei denen, die abends ein Bier zum Abendbrot trinken, jeden Abend, bei denen sitzt er. Und eigentlich erwarten sie von ihm, dass er solche Typen mit Missachtung straft, damit die das mal merken, dass man so nicht leben soll. Die sollen sich erst mal ändern, bevor sie mit dem berühmten Rabbi zusammensitzen können. Und das ist eine Schande, dass Jesus das nicht merkt. Das kann doch gar kein besonderer Rabbi sein, wenn er mit solchen Typen sich zusammensetzt. Und da spielt Eifersucht eine ganz schön große Rolle auch bei denen. Das ist so ein bisschen wie bei dem großen Bruder, von dem ich vorhin erzählt habe und von dem wir bei Jesus gehört haben. Ich lese ab Vers 3. Da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über die 99 Gerechten, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Wir beten: Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich bin durch diesen Text gegangen. Ich muss mich heute ein bisschen kurz fassen. Gestern musste ich mich kurz fassen, weil Deutschland gegen Portugal gespielt hat. 18 Uhr musste ich fertig sein. Heute darf der Gottesdienst auch nicht so lang werden. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ja? Also 4 Dinge sind mir aufgefallen in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis. Erstens über die Verlorenen, zweitens über den Hirten, drittens über den Himmel und viertens über die Treuen. Das sind, glaube ich, die 4 Dinge, über die Jesus spricht. Fangen wir vorne an, über die Verlorenen. Das verlorene Schaf hat den Kontakt verloren. Vielleicht, weil es wie der jüngere Sohn gesagt hat: Ich habe keinen Bock mehr, immer das gleiche Gras zu fressen. Und wahrscheinlich ist da hinten hinterm Hügel ist der Klee viel saftiger und das Gras viel grüner und die Margeriten viel größer. Da schmeckt sowieso alles viel besser. Außerdem, immer wenn ich komme, dann fressen die anderen mir schon immer alles weg. Ich will da weg. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch einfach nur gestrauchelt und konnte nicht mithalten mit den anderen und ist abgekommen. Jedenfalls hat es den Kontakt verloren. Und wir verlieren oder stehen auch in der Gefahr, den Kontakt zu verlieren. Unter all den Angeboten, die uns so gemacht werden in unserem Leben und in unserer Welt, den Kontakt zu verlieren. Und der Hirte, der weiß, dieses Schaf ist großen Gefahren ausgesetzt. Das Verlorene ist großen Gefahren ausgesetzt, denn der Hirte ist nicht mehr da, der es verteidigt, wenn es brenzlig wird, wenn der Schakal kommt oder der Wolf oder der Löwe. Und die Gottvergessenen, die um Jesus herum sitzen an diesem Tag und die angefeindet werden von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die hören das vielleicht so: Gott schreibt uns nicht ab. Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Der Hirte hat uns noch nicht abgeschrieben. Und sie erleben bei Jesus in dieser Geschichte, dass er niemanden festlegt auf das, was er gewesen ist. Für die Pharisäer und die Schriftgelehrten und nicht selten auch für uns, ihr Lieben, ist dieses furchtbare deutsche Sprichwort: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Tief verinnerlicht, wir stempeln einander ganz schnell ab und sagen: Das ist ein Taugenichts. Der hat einen Fehler gemacht und damit ist er ein Fehler. Und das ist das, wogegen Jesus hier ganz doll widerspricht und sagt: Und das spüren diese Männer, die da um ihn herum sitzen und Frauen, die spüren, der legt mich nicht fest, bei dem ist echt eine Chance, neu anzufangen. Bei dem bin ich nicht der, der ich schon immer war. Bei dem ist Amnestie. Und ich sage dir das heute Morgen, auch wenn du dich selbst verurteilst und sagst, ich kann mir das nicht vergeben, dann sei nicht gerechter, als Gott es sein will oder als Gott es ist. Du darfst dir selber den Neuanfang einräumen. Zweitens, muss mich aber eilen, über den Hirten. Dieser Hirte in dieser Geschichte, den finde ich absolut faszinierend. Der sucht total intensiv. Wenn ich so einen Hirten mir vorstelle, ja, oder? Wenn man so über die Ortbergwiesen geht, entweder sitzt in seinem Wohnwagen so, oder er hat es gemütlich so, stützt sich auf, oder hat so einen Sitzstuhl dabei, guckt so ein bisschen. Dieser Hirte, der sucht richtig, der metert los, Kilometer über die Steppe, um dieses Schaf zu finden. Und der ruft ganz laut. Ich weiß noch, mein Vater noch, wir hatten auch Schafe, der hat immer, komm Hans, komm, gerufen. Komm Hans, komm, wenn die rein sollten, ja, in den Stall. Das hast du auch durch den ganzen Garten gehört. Und den hörst du über die ganze Steppe rufen. Gott ruft ganz laut dich heute Morgen. Und er ruft in Jesus. Er ruft nirgendwo lauter als in dem, der am Kreuz hängt und ruft, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen ja nicht, was sie tun. Der ruft. Der wartet nicht nur. Und dann bei dem müssen sich, also Jesus wartet nicht nur, bei dem müssen sich die Leute nicht erst ändern. Die müssen erst nicht ein bisschen bürgerlich werden, damit die in der Gemeinschaft mit Jesus irgendwie ankommen dürfen. Nee, die dürfen so kommen, wie sie sind. Und das spüren sie an Jesus. Und es wäre so schön, wenn man das an uns auch spürte, in unserer Mitte, immer wieder. Ich sage nicht, dass das nicht so ist, aber das ist so ein Achtungszeichen für mich. Und dieser Hirte, der geht los und sucht an den unüblichsten Stellen. Der geht ja nicht nur über die Wiesen, sondern der guckt da über den Hügel zu den dicken Margeriten. Und der guckt da unten am Bach und der guckt auch im Sumpf. Und der guckt da, wo es steinig ist und hässlich. Und der guckt da, wo es für ihn selbst gefährlich wird. Und der verlässt die gewohnten Pfaden und der blickt auch nicht auf die Feierabenduhr, sondern der sucht und sucht und sucht, bis er es findet, sagt Jesus. Und dann finde ich faszinierend, es geht ja nur um 1%. In der Geschichte geht es um 50%, das kann ich schon eher verstehen. Und in der Geschichte, die Jesus danach erzählt, da erzählt er nämlich von einer Frau, die hat 10 Silbergroschen, das waren 10 Tagesverdienste. Und einen davon, der fällt runter. Und da besorgt sie sich eine Lampe und einen Besen und kehrt das ganze Haus vom untersten zum obersten, bis sie ihren Silbergroschen findet. Da geht es um 10%. Aber hier geht es nur um 1%. Um eins von, ich sag auf Kinderfreizeiten sage ich immer, 10% sind eingeplant, Verlust. Nein, natürlich nicht. Also das sage ich nur, um die Kinder zu ärgern. Ja. Also, dieser Hirte akzeptiert nicht, du kriegst gleich Angst, Lea. Nee, wir bringen dich wieder, keine Angst. Gott will nicht, dass einer verloren geht. Auch nicht einer von 100. Und er riskiert alles. Seinen ganzen Besitz, seine ganze Lebensgrundlage. Der lässt die 99 in der Wüste, sagt Jesus, um das eine Schaf zu finden. Und das ist die Stelle, an der ich mich gefragt habe, ich glaube nicht, dass das ein israelischer Hirte wirklich so machen würde. Jesus erzählt diese Geschichte und wir denken, naja, so ist das eben. Kein Hirte, der einigermaßen klar bei Verstand ist, würde so seine Schafe hüten. Und für 1% 99% riskieren, sich weg, also aus dem Stall oder auf den Weg machen, das eine zu suchen, nur damit das und die 99 den Schakalen überlassen. Das macht doch kein kluger Hirte. Und kein kluger Hirte, ihr Lieben, geht nach Hause mit dem Schaf über der Schulter und geht zu seinen Freunden, klingelt die wach und sagt, kommt mal alle rüber, wir müssen feiern. Das ist, als ob ich, keine Ahnung, mein Nachbar hier irgendwo in der Umgebung, der hat 50 Euro verloren. Und abends kommt er dann zu mir, klingelt an meiner Tür und sagt, Ernst, Anne, kommt mal schnell. Ich habe schon die ganze Schulstraße und die ganze Fahrstraße und die ganze Lessingstraße eingeladen. Ich habe meine 50 Euro verloren, die habe ich wiedergefunden. Und jetzt habe ich Spanferkel bei Müllers bestellt und jetzt gibt es eine große Party. Und ich freue mich ja so, dass ich meine 50 Euro wieder habe. Betriebswirtschaftlich ist das absoluter Blödsinn, was der macht. Das ist keine normale Bauerngeschichte. Jesus erzählt von einem Hirten, der wirklich ein guter Hirte ist. Er stellt uns den Vater vor. So ist Gott, sagt er. So ist Gott, der alles riskiert, um dich zu finden. Der macht sich richtig albern, so freut er sich. Drittens über den Himmel, ganz kurz. Da ist Freude im Himmel. Da lacht Gott. Da freut sich Gott im nächsten Gleichnis von den Groschen. Da freuen sich die Engel und die tanzen und die singen. Und hier lacht Gott. Gott freut sich. Da ist Freude im Himmel. Und die Gemeinde ist eigentlich der Vorflur, Empfangsbereich zum Himmel. So soll das sein. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass gerade wenn es viel Streit gibt in manchen Gemeinden, gibt es im Moment, hoffe ich jedenfalls, manches kriegt man als Pastor ja auch nicht mit, unter euch nicht. Aber manchmal gibt es Gemeinden, da ist so viel Streit und so viel Zank und so viel Eifersucht und Eitelkeit, dass man eher den Eindruck hat, das ist die Vorhölle als der Vorhimmel. Jesus jedenfalls erzählt uns von einem fröhlichen Himmel, in dem gelacht wird. Und auf so einen Himmel will ich mich freuen. Ich will mich nicht auf so einen Himmel freuen, in dem alle bierernst und noch frommer und noch leiser da sitzen, sondern in dem wir den Herrn feiern, der uns liebt und der uns gesucht hat und uns gefunden hat. Und viertens über die Treuen. Am Ende dieses Gleichnisses fragt man sich, wem erzählt Jesus eigentlich diese Geschichte? Es sind ja seine Jünger dabei, es sind die Zöllner und Sünder dabei und es sind die Pharisäer und Schriftgelehrten dabei. Für wen erzählt er eigentlich diese Geschichte? Ich glaube, er erzählt die Geschichte eigentlich für die Treuen, für die Pharisäer und die Schriftgelehrten und auch für seine Jünger. Und was könnten die hören in diesem Gleichnis? Und in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn? Die könnten hören: Es ist schön, dass ihr die Treuen Gottes seid. Es ist kostbar, dass ihr da seid. Und sie könnten hören: Folgt ihm nach draußen. Folgt ihm nach draußen. Helft suchen. Und ich sage dir, dieses Gleichnis ist eine Aufforderung an dich und mich heute Morgen. Verlasse die Komfortzone deines eigenen Glaubens, in dem alles so ist, dass du dich wohlfühlst. So wie du es gewöhnt bist schon immer. So wie du es als richtig erfahren hast schon immer. Verlasse die Komfortzone deines Lebens mit Gott. So wie Jesus. Der verlässt die Komfortzone seines Lebens mit Gott, um hier zu sein, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Tu, was du ihn tun siehst. Folge ihm nach. Er verlässt die Komfortzone seines gewohnten Lebens mit Gott. Paulus hat mal gesagt, er entäußerte sich selbst. Versuche nicht, die anderen um dich herum zu ändern oder sie zu bilden, ihnen zu erklären, dass der Reformationstag so viel wichtiger ist als Halloween. Ist das wirklich der Kern deiner, meiner Botschaft? Nein. Versuch nicht, die anderen anzupassen, sondern geh zu ihnen und geh mit ihnen und geh auf sie zu. Wir haben so gute Erfahrungen gemacht mit unserem eigenen Glaubensleben und deswegen wollen wir, dass alles so bleibt, wie es schon immer war. Weil wir ja wissen, dass das so richtig ist. Das hat uns ja so gut getan. Und manchmal, das erlebe ich in Gemeinden manchmal, da wollen wir alles so lassen, wie es ist, damit nicht noch mehr kaputt geht. Und damit es nicht noch mehr Gottvergessene gibt. Da muss ich mal sagen, wir lesen und predigen ja schon lange aus der Basisbibel. Und es gibt so viele, die Luther so verteidigen und sagen, wir lesen weiter nur die Lutherbibel. Wir sind ja eine lutherische Kirche. Und wir feiern den Gottesdienst nach der alten lutherischen Liturgie, so wie Martin Luther das eingeführt hat. Und da singen wir die alten Lieder, so wie Martin Luther das gemacht hat. Und merken gar nicht, dass sie Kilometer weg sind von Martin Luther. Denn Luther hat das Buch genommen und hat es übersetzt auf Deutsch und hat gesagt, ich will, dass die Bibel so zu den Menschen redet, wie eine Mama mit ihren Kindern spricht. Und dann ist er losgegangen und hat mitgefeiert in Wittenberg am Feuer, irgendwo bei den Volksfesten, hat sich die Melodien abgelauscht und hat geistliche Texte drauf gemacht. Hat die Melodien genommen, die die Menschen geliebt haben, hat den ganzen, das ganze Gregorianische zur Seite getan und hat gesagt, wir machen christliche Volkslieder. Und das ist das, was wir heute als heilige Choräle haben. Und dann hat er einen Gottesdienst gemacht auf Deutsch, den man wirklich verstehen kann, wo jedes Wort verständlich ist für den Menschen, für die Menschen. Damals hat man noch verstanden, was bedeutet, Alfred hat nun ein Ende. Weiß, wahrscheinlich kennen auch nur 20% von euch noch, was das bedeutet damals. Naja, müssen wir jetzt nicht machen, führt uns zu weit. Ich will mich ja kurz fassen eigentlich. Verlass die Komfortzone deines eigenen Glaubens. Das Ziel deines guten Hirten, dem du folgst in deinem Leben, wenn du ein treuer Gottes bist, ist, die Verlorenen zu suchen und zu finden. Und das wird nicht passieren im Schafstall. Da wirst du sie nicht finden. Hast du dich schon abgefunden mit den Verlusten? Dann sage ich dir, der gute Hirte findet sich nicht mit 1% Verlust ab. Und das Einzige, was der Hirte von seinen Freunden erbittet, der bittet sie nicht mal mitzusuchen oder sich mitzumühen. Nicht, das macht er nicht mal. Aber das, worum er sie wirklich bittet und worum Jesus die Pharisäer und die Schriftgelehrten und dich und mich heute Morgen bittet, ist: Freut euch mit mir. Das ist das, was der Hirte bittet. Freut euch mit mir. Rümpft nicht die Nase über die, die da so komisch sind und die gar nichts wissen, sondern freut euch mit mir, wenn einer gefunden wird. Da ist nämlich Freude im Himmel über einen und da ist Trauer im Himmel über jeden, der ihn nicht findet, der nicht umkehrt. Und es ist auch Trauer im Himmel über jeden großen Bruder, der da geblieben ist und der sein Herz hart macht. Und der in unserer Geschichte auf einmal draußen steht, der ist draußen und der Papa geht raus zu ihm und sagt, komm doch rein. Da ist auf einmal der, der immer drin war, ist in der Geschichte, auf einmal der, der draußen ist. Und Jesus sagt, komm doch rein, freu dich mit mir, denn dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Und da ist Trauer auch über die Treuen, die nicht suchen, die lästern, die Nase rümpfen, die anderen von oben herab behandeln, die ihre Freundeskreise nicht öffnen, die im frommen Zirkel bleiben, unter ihresgleichen. Ganz egal, wer du bist heute Morgen, es gibt zwei Botschaften, ob du ein Verlorener, ein Suchender oder ein treuer Gottes bist. Diesem Hirten geht es um jeden Einzelnen. Um das 1%. Das heißt, es geht ihm um dich. Und er sucht dich. Und du musst dich nur finden lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.